Woche. Der Funk-Podcast über was die Woche wichtig war.
Diese Woche mit diesen Themen.
Erneut Vorwürfe gegen Till Lindemann.
Der Haushaltsentwurf 2025 und warum wir uns dafür interessieren sollten.
Immer mehr junge Menschen sterben an Drogen.
Waldbrände in Sachsen und Thüringen.
Und was wäre ein Wochenrückblick ohne Trump? In diesem Podcast informieren wir, ordnen ein und sprechen auch über unsere persönliche Haltung.
Der Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstag, 18 Uhr.
Wir sind zurück.
Endlich!
Ja, ich war ja die letzten 2 Folgen nicht dabei. Ich habe das aber ehrlich gesagt voll genossen, mal einfach nur zuzuhören. Deshalb nochmal Shoutout an dich, Shoutout an Sissy und Adrian. Es war mir eine große Freude. Und ich freue mich aber noch ein bisschen mehr, dass ich jetzt wieder vor Ort da bin und mit euch über die Themen diese Woche sprechen kann. Ja, ey, Paula, was ging die Woche bei dir so ab?
Ganz im Ernst, die Tribute von Panem. Nicht, weil ich den Film geguckt habe, aber der Hunger Games Film sucht gerade 4000 Komparsen im Raum von Köln und Duisburg. Und die Anforderungen sind unter anderem ein vom Leben gezeichneter Körper. Also es hört sich so dramatisch an, aber so mit Narben oder zum Beispiel auch militärische Grundausbildung. Außerdem keine Tattoos, keine Piercings und die Bereitschaft, die Haare schneiden zu lassen. Literally kein einziges dieser Anforderungen passt zu mir, auch nur annähernd. Aber ich wäre richtig, richtig gerne dabei gewesen. Irgendwie so the thought, einfach eine Sekunde in so einem Hunger Games Film ganz kurz durchzurennen. Ich brauche nur eine Sekunde und das hätte ich mein ganzes Leben lang mit mir rumgetragen, mit Stolz. Ja, und das ist gerade so, diese Vorstellung ist in der Dauerschleife so durch meinen Kopf gegangen die ganze Woche lang. Aber du kommst ja aus der Ecke.
Ja, ja, tatsächlich. Also ich habe in Duisburg studiert und also wer Duisburg kennt, der wird wissen, dass die wahrscheinlich, also ich check, warum die Star drehen, weil manche Viertel von Duisburg sehen halt wirklich dystopisch aus. Da sparen die sich bestimmt ein paar Produktionskosten.
Laut. Ey, aber was ging bei dir die Woche?
Ey, tatsächlich, mein kompletter Feed war voll mit Festival- und Konzert-Highlights, egal ob Fusion, Splash, Summer Jam. Aber was mir vor allen Dingen im Kopf geblieben ist, waren die Videos von der Grand National Tour von Kendrick Lamar und SZA. Und es sah einfach nur Next Level aus.
Ja.
Ich habe Videos von den Shows in Köln und Frankfurt gesehen und ganz ehrlich, bei mir hat so krass die FOMO gekickt. Ich wünschte, ich wäre da gewesen. Die Stimmung, Crazy Moshpits, Lichtshow, einfach die ganze Inszenierung. Also es ist halt Kendrick, ne?
Ja, na klar.
Ja, und man merkt halt einfach richtig, wie viel Konzept und wie viel Energie dahinter steckt. Und ich bereue tatsächlich, dass ich nicht da gewesen bin, auch wenn ich 150 Euro für ein Konzertticket auch insane viel finde.
Ja.
Aber ich glaube, das wäre es mir wert gewesen.
Check ich komplett. Also bei mir war die FOMO natürlich auch riesengroß.
Mhm.
Die Frage war allerdings größer, warum mal wieder jeder Bescheid wusste über dieses Konzert und über die Tourdates, das schon Monate davor und ich das an der Nacht rausfinde, wo ich schon diese ganzen Storys sehe. Das ist wirklich jedes Mal so und ich habe langsam so die Vermutung, dass irgendwo ein Gruppenchat existiert, wo ich einfach straight up nicht drin bin. Und das macht mich so sauer.
Kommen wir jetzt von zwei meiner absoluten Lieblingsartists zu jemandem, den ich weder musikalisch noch menschlich fühle, nämlich Till Lindemann. Eine Meldung, über die ich diese Woche krass gestolpert bin, war die hier. Beim Hellfest, einem Hardrock-Festival in Frankreich, sollen junge Frauen im VIP-Bereich gezielt angesprochen worden sein, um mit dem Rammstein-Sänger Till Lindemann, Zitat, eine gute Zeit zu haben.
Uff.
Organisiert wurde es durch sein Umfeld. Ich finde es so krass, dass das immer noch passiert. Nach all dem, was die letzten Jahre über Rammstein rausgekommen ist, dass die es einfach immer noch machen. Um das Ganze einzuordnen, haben wir mit jemandem gesprochen, der zusammen mit Lena Krampf darüber ein ganzes Buch geschrieben hat, Daniel Drepper. Er leitet die Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Daniel hat uns als erstes nochmal zusammengefasst, was da genau passiert sein soll.
Vor einigen Tagen hat die französische Webseite Mediapart von mehreren Frauen berichtet, die ihnen offenbar erzählt haben, dass sie auf diesem Festival angesprochen worden sind von Alena Markeva, der sogenannten Casting-Direktorin von Till Lindemann. Sie seien angesprochen worden, ob sie nicht mitkommen wollen, ob sie nicht eine gute Zeit mit Till Lindemann haben wollen. Eigentlich ähnlich, wie es auch damals der Fall war, als wir berichtet haben, damals vor 2 Jahren, als ganz Deutschland über diese Praxis diskutiert hat, auch wie wir vor einem Jahr nochmal berichtet haben, in unserem Buch Row Zero, wo wir weitere Belege zusammengetragen haben über das Casting-System und dass es auch weiter lief nach dem Skandal vor 2 Jahren. So hat es Mediapart jetzt für ein Festival in Frankreich berichtet. Zumindest in ähnlicher Form, so wie sie es darstellen.
Und dann hatte ich mich nochmal gefragt, ob dieses Recruiten auf Festivals eigentlich legal ist oder einfach nur extremst fragwürdig.
Ich glaube, das hat nicht wirklich was mit unserem Rechtssystem zu tun. Menschen ansprechen und fragen, ob sie Lust haben, irgendwo mit hinzukommen, ist ja nicht verboten, zu Recht nicht verboten. Die Frage ist eher, wenn so intensiv über diese Art von Rekrutierung, über diese Art von Ansprache diskutiert worden ist, wenn so intensiv auch das problematisiert worden ist, wenn damals zumindest Rammstein Alena Markeva offiziell nicht mehr dabei haben wollte, wenn all diese Dinge 1-2 Jahre später egal sind, vergessen sind, wenn weiter, offenbar weiter rekrutiert wird, ja auch in der Zwischenzeit, wie wir zeigen konnten, aber auch jetzt, wie Mediapart zeigen kann, dann zeigt das vor allem, glaube ich, dass mächtige Männer sich vor relativ wenig fürchten müssen, auch vor einer angeblichen Cancel Culture nicht fürchten müssen, weil sie nicht gecancelt werden, weil sie mittlerweile auch durch einen Backlash, der gesellschaftlich offenbar derzeit stattfindet, ja einfach weitermachen können mit Dingen, die viele Menschen als nicht richtig empfinden.
Jetzt ist nun mal Festivalsommer. Da fragen sich vielleicht viele von euch, wie sicher man auf solchen Festivals sein kann, gerade als Frau. Und was konkret passieren muss, damit es sicherer wird. Daniel meint dazu Folgendes.
Ich glaube, wir können nicht allgemein über Sicherheit von Frauen auf Festivals sprechen. Es gibt sehr große Unterschiede zwischen Festivals. Es gibt Festivals, die in den vergangenen Jahren reagiert haben, die zum Beispiel sagen, es kommen keine Fans mit in den Backstage, wir haben spezielles Sicherheitspersonal, wir setzen Awareness-Teams ein, wir achten auf solche Dinge. Und dann gibt es offenbar Festivals, die kein Problem damit haben, jemanden wie Alena Markeva, die ganz offiziell sich als Casting-Direktorin von Lindemann bezeichnet hat, in einen VIP-Bereich zu lassen, wo sie dann Frauen anspricht, ob die nicht mit Till Lindemann mit aufs Hotel gehen möchten, so wie es Mediapart zumindest jetzt berichtet hat. Und da kann man, glaube ich, nicht allgemein was über Festivals sagen. Ich finde es aber interessant zu sehen, dass in der Branche, in der Live-Branche, in der Musikbranche insgesamt ziemlich viel passiert, in den letzten Jahren schon viel passiert ist und sich viele Leute Gedanken darüber machen, wie sie ihre Festivals als sicherer, besser, anders positionieren können. Und ich glaube, es gibt eine Entwicklung, aber natürlich nicht überall.
Ja, danke Daniel für die Einordnung und Paula, Armin, du bist ja auch eine Frau.
Tatsache.
Wie geht's dir, wenn du solche News hörst?
Also ich gehe ja super gerne auf Festivals, aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, du bist da irgendwie hunderte Kilometer von zu Hause entfernt. Dein Handy hat kein Netz, du bist da irgendwo auf einem Feld und so, du kannst nicht mal eben nach Hause gehen, wenn du dich unwohl fühlst oder vielleicht auch eine Vertrauensperson erreichen, wenn irgendwas passieren sollte. Und deswegen finde ich es so unglaublich wichtig, dass solche Orte Strukturen haben,
auf jeden Fall,
die Frauen schützen und nicht irgendwelche Typen, die Macht haben. Weißt du, wir reden die ganze Zeit über Awareness, über sichere Räume schaffen für Frauen oder für Flinter oder whatever. Und gleichzeitig passiert dann sowas auf einem der größten Festivals Europas. Ich finde, da reicht langsam kein Statement mehr mit, wir nehmen das ernst. Also so, da muss sich langsam wirklich konkret was verändern. Welche Regeln gelten auf Festivals und vor allem, wer setzt die durch? Haushaltsentwurf. Das klingt erstmal nach mega vielen Zahlen und richtig viel Bürokratie, aber da geht es eigentlich um was ziemlich Simples, was der Staat mit unserem Geld macht. Und das betrifft uns dann natürlich auch alle. Also von Bahnpreisen bis Bürgergeld, von Klimainvestitionen bis Unis. Und diese Woche hat Finanzminister Lars Klingbeil den Haushaltsentwurf für 2025 und den Plan bis einschließlich 2028 vorgestellt. Und da könnte sich richtig viel für uns verändern. Insgesamt will der Bund allein in diesem Jahr rund 503 Milliarden Euro ausgeben. Zum Vergleich, 2024 waren das 465,7 Milliarden Euro, also schon ein Batzen weniger. Und die größten Bereiche sind so Arbeit und Soziales, Verteidigung, Digitalisierung und Verkehr. Und gleichzeitig soll an manchen Ecken dann halt gespart werden, zum Beispiel Personal, an Bürgergeld und so an bestimmten Förderprogrammen auch. Also so ein Haushaltsentwurf zeigt eigentlich ziemlich gut, was für Prioritäten eine Regierung setzt und wo es für einzelne Gruppen in Zukunft leichter oder auch schwerer werden könnte.
Wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger das in ihrem Alltag spüren, dass sich etwas verändert, dass das Schlagloch, das seit Jahren nervt, auf einmal beseitigt wird, dass die Schultoilette, die schon seit Jahren nicht mehr benutzt werden kann, repariert wird, dass auch im Dorf die Ladesäule für Elektromobilität ermöglicht wird, dass das Schwimmbad neue Duschen bekommt, dass die Schienen saniert, die Brücken stabilisiert und das Glasfaserkabel verlegt wird.
Aber auch die Ausgaben fürs Militär sollen richtig steigen. Deutschland gab 2024 rund 52 Milliarden Euro für Verteidigung aus und dieses Jahr sollen es 86 Milliarden Euro werden und dann 2029 153 Milliarden Euro.
Wow. Das ist ein Batzen.
Oder? Also wir sagen so, das ist ein Batzen und das ist ein riesiges Summen, aber ich glaube trotzdem, man kann sich nicht so ganz vorstellen, wie viel Kohle das wirklich ist und was es für uns alle bedeutet. Deswegen habe ich mir heute jemanden eingeladen, der das Ganze mal mit uns auseinandernehmen kann, damit wir verstehen, was gerade im Bundestag passiert und was das für unsere Zukunft bedeutet. Huch, Lenny! Was machst du hier?
Da bin ich. Hi.
Da bist du sogar bei uns im Studio. Der Host vom Funkformat Die da oben, der nimmt das Haushaltsbrett heute für uns ein bisschen auseinander. Schön, dich wiederzusehen.
Freut mich sehr, da zu sein. Danke für die Einladung.
Du, Klingbeil hat das ganze Jahr richtig, richtig groß verkauft. Neue Schulklos, neue Duschen in Schwimmbädern, Schienen sollen saniert werden. Werden wir von diesen Investitionen wirklich was spüren?
Irgendwann bestimmt. Also das sollte ja das Ziel sein. Klingbeil hat auch gesagt, alle sollen davon was spüren und zwar in ihrem Alltag. Also nicht nur irgendwie so ein Gerede von Zahlen, sondern tatsächlich auch handfest, wenn wir über die Straße gehen, wenn wir mit dem Zug fahren und so weiter. Er hat auch ganz viele Beispiele genannt, was da passieren soll. Wir müssen es aber auch ein bisschen ehrlich machen. Das Erste, was wir spüren werden, sind Baustellen und Wartezeiten. Und es wird jetzt nicht von jetzt auf gleich alles gut werden. Aber so viel Geld, wie wieder in die Hand genommen wird, da sollte am Ende schon was bei rumkommen.
So, Lenny. Ganz viel Kohle soll ja ins Militär fließen, rund 86 Milliarden Euro. Und ich habe mich da so ein bisschen gewundert, warum braucht denn unsere Bundeswehr so viel Money? Wofür?
Also erstmal muss man sagen, das Geld, das kommt zum Teil noch aus dem alten Sondervermögen, was 2022 beschlossen wurde, noch unter Olaf Scholz, falls ihr euch erinnert. 100 Milliarden Euro waren es damals und ein Teil dieses Geldes kommt noch von damals. Jetzt aber zur Frage, warum die Bundeswehr das braucht. Und die Bundeswehr argumentiert immer damit, dass die Bedrohungslage jetzt natürlich viel größer ist als noch vor ein paar Jahren, als man die Bundeswehr nicht mehr so gebraucht hat und dass sie eben kaputt gespart ist und man jetzt eben einiges braucht in allen Bereichen. Wir reden von Kasernen, wir reden von Munition, wir reden von Personal, wir reden von Digitalisierung, wir reden einfach von allen Materialien, die es irgendwie braucht, um die Bundeswehr fit zu machen. Und dafür braucht die Bundeswehr eben Geld. Und das ist eine ganze Menge. Es wird in den nächsten Jahren noch mehr, weil wir ja im Februar noch den Beschluss hatten, aus dem alten Bundestag nach der Bundestagswahl, dass auch ganz viel mehr Geld für die Bundeswehr von der Schuldenbremse ausgenommen werden kann. Und das werden wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch weiter spüren.
Eine andere Sache, die ganz groß angekündigt wurde, sind die Schulklos. Hört sich jetzt neben den 86 Milliarden für die Bundeswehr ein bisschen nebenbei an. Aber ich habe mich so ein bisschen gewundert, gibt es jetzt nur Geld für die Schulklos oder werden all in all, wird das Bildungssystem, Schulen, Unis, wird es da weiterhin aussehen wie Ruin oder gibt es da Hoffnung?
Schauen wir mal. Also Lars Klingbeil hat auf jeden Fall gesagt, sie wollen das als große Priorität setzen. Schule und Weiterbildung und Bildung generell soll ein großer Schwerpunkt sein jetzt in der neuen Investition. Wir werden sehen, was da am Ende dabei rauskommt. Also die Unis sind in einem furchtbaren Zustand. Von den Schulen brauchen wir gar nicht erst anfangen. Das Problem an der Sache ist, Schulen werden eigentlich von Kommunen und auch vom Land finanziert. Das heißt, wenn da ein Umbau passiert, dann passiert das gar nicht über das Geld, was vom Bund kommt. Und wenn das Geld vom Bund kommt, dann kommt es über Förderprogramme, zum Beispiel über das sogenannte Startchancenprogramm. Das ist ein Förderprogramm, das gibt es eigentlich schon, wo Bund und Länder jedes Jahr 2 Milliarden Euro in Schulen investieren, um die wieder fit zu machen. Klingbeil, der Finanzminister, sagt jetzt eben auch, es geht darum, vor allem auch Schulen zu fördern, die jetzt vielleicht nicht in den edgiesten und reichsten Areas in Deutschland irgendwie sind, sondern eben auch um Brennpunktschulen, um Schulen, wo es wirklich nicht so gut aussieht, wo wirklich alles kaputt ist. Und da kann der Bund ein bisschen was tun. Das Problem ist, dieses Startchancenprogramm, das gibt es wie gesagt schon. Was jetzt im neuen Haushalt drin steht, was da jetzt neu dazukommen soll, das ist noch nicht so ganz klar und da wird es auch noch weitere Diskussionen geben, um alle Schulen wieder fit zu bekommen.
Wir haben jetzt voll viel über Investitionen geredet und das ist ja auch eine super wichtige Sache, aber die andere Sache ist ja auch, dass die Koalition eigentlich schon gesagt hat, so dass die, was Geld sparen angeht oder Geld effizienter anwenden, dass die da Fortschritte machen wollen. Siehst du das jetzt auch?
Sehen wir auch ehrlicherweise. Es wird sich zeigen, die Pläne sind da. Ob das alles in der Realität so funktioniert, werden wir sehen. Ich sage auch gleich, warum. herum. Das große Stichwort ist ja die Konsolidierung und das heißt eigentlich nichts anderes als Geld effizienter zu verwenden, ein bisschen logischer einzusetzen, nicht so viel rauszupulvern und die Möglichkeiten, wie sie das angehen wollen, gehen eben vor allem zum Beispiel über die Verwaltung. Also es soll viel weniger Geld in Verwaltung fließen, weil eben alles effizienter auch laufen soll. Die Regierung geht auch mit gutem Beispiel voran, wie sie sagen, und wollen eben in ihren eigenen Häusern, in den Ministerien ganz viele Stellen abbauen, damit man da viel Geld einsparen kann. Da ist Klingbeil auch total hinterher, wie er betont. Jetzt ist aber natürlich so, jetzt sind neue Ministerien geschaffen worden unter anderem. Also es gibt ein neues Digitalministerium, es sind auch andere Ministerien umgebaut worden und da passiert gerade erstmal ein Personalaufwuchs. Das heißt, es werden neue Leute eingestellt, die da arbeiten. Das heißt, man muss erstmal sozusagen auf den Punkt kommen, wo man sozusagen arbeiten kann und dann wird geguckt, wo können wir jetzt noch so ein bisschen einsparen, wo können wir ein bisschen effizienter werden und Geld sparen. Insofern, das sind Kniffe, da muss man jetzt ein bisschen gucken, wie sich das entwickelt, aber die Pläne sind auf jeden Fall da. Was rauskommt, werden wir sehen.
Fast ein Fünftel der Ausgaben werden ja jetzt auf Pump finanziert sozusagen und bis 2029 plant der Finanzminister, dass fast 58 Milliarden Euro Schulden noch dazukommen. Ich als junge Person habe mir halt direkt so ein bisschen gedacht, bedeutet das jetzt für die Zukunft, dass wir das alles so später teuer so bezahlen müssen?
Das ist die große Frage, ne? Also da gibt es gerade wirklich große Diskussionen drum und die einen sagen, ja klar, wir werden das irgendwann alles zahlen müssen und vor allem werden die Zinsen, die auf diese ganzen Schulden kommen, uns noch das Genick brechen irgendwann. Und die anderen sagen, nee, wir müssen jetzt investieren, damit das, was wir investieren, am Ende dazu führt, dass wir in einem Land leben, wo wir wirtschaftlich stärker sein können, wo wir alle uns gut ausbilden können, wo wir einfach ein bisschen vorankommen. Und das ist jetzt so ein bisschen die Rechnung. Also man muss sagen, diese Schulden, die aufgenommen werden, die sind auch so ein bisschen mit einem, ich sag mal, Gambling verbunden, vielleicht auch einfach ein bisschen mit einem Versprechen. Sozusagen, wenn wir investieren, dann werden wir irgendwann so viel wieder rauskriegen. Das wird sich so lohnen, dass am Ende wir da unterm Strich mit einem Plus, sage ich mal, rauskommen und mit einem Land, was irgendwie funktioniert im besten Fall. Ja. Und es gibt aber natürlich auch verschiedene Leute im Bundestag, angefangen bei der AfD, aber hin zu auch anderen im Bundestag, die sagen, so viele Schulden, die könnten natürlich dazu führen, dass wir irgendwann einfach nur noch blechen werden. Und du hast es gerade angesprochen, bis 29 gehen manche davon aus, dass bis zu einem Zehntel des Bundeshaushalts nur für die also zur Zurückzahlung der Zinsen verwendet werden. Das wäre jeder zehnte Euro, den wir an Steuern zahlen, der dann im Prinzip einfach dafür rausgeht, dass wir diese Zinsen wieder zurückzahlen können von den Schulden. Da sagen die einen, das ist natürlich schwierig. Die anderen sagen wieder, am Ende lohnt sich's. Es ist so ein bisschen wie wenn ich so in meine eigene Zukunft irgendwie investiere und sage, ich mache jetzt irgendeine Fortbildung irgendwie oder sowas, ich nehme jetzt irgendwie nochmal ein Bildungsprogramm an, dann verspreche ich mir ja auch davon, dass ich da was lerne, was vielleicht später mir zum Vorteil wird, wenn ich irgendwie einen neuen Job mache und dann mehr Geld bekomme, weil ich ja das wieder einsetzen kann. Mhm. Und so kann man es ein bisschen vergleichen. Also die hoffen einfach, dass die Investitionen dazu führen, dass wir am Ende wirtschaftlich wieder stärker sind, dass sich das ganze Geld am Ende wieder auszahlt, weil wir es wieder zurückbekommen durch Steuern oder wie auch immer, was am Ende reinkommt.
Also es gibt schon die Hoffnung und die Theorie, dass dieses Geld jetzt gut investiert ist, auch wenn es sich jetzt erstmal wie richtig, richtig viel anhört.
So ist es. Also das sagen eben die, die das jetzt eingebracht haben, die das verteidigen. Wie gesagt, es gibt Kritiker, die da Bedenken haben und eben glauben, das könnte vielleicht am Ende nicht ausgehen. Aber viele Ökonomen sind eben der Auffassung und sagen, es ist genau richtig, das jetzt zu tun. Wir brauchen das jetzt, weil ansonsten wird es am Ende im Zweifel auch noch teurer, weil wenn am Ende alles irgendwie zusammenbricht, wir keine Straßen haben, keine Schienen, um das wieder aufzubauen, da bräuchten wir noch viel mehr Geld.
Danny, vielen, vielen Dank für dieses Interview. Ich glaube, niemand hätte es besser erklären können als du.
Das freut mich sehr. Danke dir.
Dieses fette Haushaltsbrett ist jetzt einigermaßen verständlich, glaube ich.
Ja, erstmal vielen Dank an Lenny. Es ist echt wirklich ein super komplexes Thema und es hat sehr geholfen, das mal ein bisschen eingeordnet zu kriegen. Aber was ich vor allem mega interessant fand, war, als es um Investitionen in Schulen und Universitäten ging, also vor allen Dingen, wenn ich da an meine alte Uni in Duisburg zurückdenke, die hat das bitter nötig, die sah teilweise ein bisschen mehr aus wie ein Hunger Games Set als eine Lehranstalt.
Oh no!
In der nächsten News geht es um Drogenmissbrauch. Und dass dieser vor allem in unserer Generation voll das Thema ist, ist nicht nur eine gefühlte Wahrheit, sondern Fakt. Dazu kommen wir gleich. Wenn die Themen Drogenmissbrauch und Tod bei euch Unbehagen auslösen, skip bitte bis zum nächsten Timecode. Ich habe das tatsächlich auch in meinem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis wahrgenommen. I mean, wir haben früher alle gekifft und Bullshit gemacht, aber bei manchen wurden die Drogen immer krasser und dann hört man irgendwann über die Homies von früher, mit denen man noch im Park zusammen Fußball gezockt hat, dass die jetzt auf Age sind, bis zu dem Moment, wenn das erste Mal jemand aus dem Bekanntenkreis an einer Überdosis draufgegangen ist.
Oh, Sucht ist sowas Schlimmes. Ich meine, einerseits gibt es die Betroffenen, die darunter leiden und andererseits dann, wie du gesagt hast, der ganze Bekanntenkreis oder irgendwie Angehörige, die diese Storys auch ihr ganzes Leben mit sich tragen müssen. Das ist so, so, so krass.
Absolut. Ja, kommen wir jetzt zu den Fakten. Ey, erinnerst du dich noch an Henrik Streeck, der Virologe, der während der Pandemie in den Talkshows zwischenzeitlich zu Christian Drostens Endgegner mutiert ist?
Einfach Ob Nummer 1, na klar.
Naja, also der CDUler Streeck hat jetzt mittlerweile einen neuen Job und ist jetzt Bundesdrogenbeauftragter. Als solcher hat er diese Woche folgende Zahlen vorgestellt. Letztes Jahr sind 2137 Menschen an den Folgen von illegalem Drogenkonsum gestorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle ist zwar leicht gesunken, aber bei den unter 30-Jährigen ist die Zahl der Todesfälle um 14% gestiegen. Krass ist auch, es waren wohl noch nie so viele verschiedene Drogen im Spiel und noch nie habe es so viele Todesfälle durch Mischkonsum gegeben. Tödlich war laut der Statistik meist eine Kombination mehrerer Rauschgifte, besonders oft eine Mischung aus Kokain bzw. Crack und Heroin.
Ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen das Gefühl, dass solche Drogen irgendwie immer mehr in den Mainstream, in die Popkultur gelangt sind. Also Unternehmen machen Werbung mit Koks-Taxi-Witzen, gleichzeitig trenden Serien wie How to Sell Drugs Online Fast. Ja, und gefühlt jede Woche gibt es auf Netflix eine ähnliche neue Serie. Und wenn man sich jetzt die Musik, die Top 50 Germany anhört, da ist es keine Seltenheit, dass Drogen damit im Spiel sind oder in den Lyrics auf jeden Fall eine Rolle spielen, eine wichtige.
True.
Ich stand zum Reddison mit zugekoksten. Die Bitch hat sich eine Überdosis reingezogen.
Und ich frage mich da manchmal, ist das wirklich neu oder fühlt sich das nur so an, weil das halt viel präsenter oder viel sichtbarer ist?
Naja, also ich fühle schon, was du sagst, aber ich meine, in Ende der 60er Jahre haben die Beatles auch schon einen Song gemacht, der Lucy in the Sky with Diamonds hieß, also in dem sie mutmaßlich LSD-Konsum verherrlicht haben. Und auch in den 80ern gab es Artists wie Jimi Hendrix oder David Bowie, denen auch drogenverherrlichende Musik nachgesagt wurde. Also ich glaube, dass das ehrlich gesagt einfach so ein gängiges Mittel in der Popkultur ist und dass man da vielleicht gar nicht so viel rein interpretieren sollte.
Mhm.
Ich habe eher das Gefühl, dass das eigentlich krasse Problem ist, wie easy man heutzutage da rankommt. Also ich könnte mir vorstellen, dass nicht mal die Substanz selbst das Hauptding ist, sondern eher diese krass niedrige Schwelle. Also wie verfügbar alles ist. Ich meine, man kann über Social Media oder Darknet die Dinge direkt zu sich bestellen, vor die eigene Haustür. Und tatsächlich sagt das auch Streeck selbst bei der Vorstellung seines Berichtes.
Die gefährlichsten Substanzen unserer Zeit werden mittlerweile in Internetforen, im Darknet, auf Telegram beworben und vertrieben. Sie werden per Post verschickt und direkt mit dem Taxi nach Hause geliefert, manchmal direkt ins Jugendzimmer. Die Hürde, an Drogen zu kommen, war noch nie so gering.
Und falls ihr euch Sorgen über jemanden macht oder selber vielleicht gerade ein Problem entwickelt oder selber habt, die Nummer der Sucht- und Drogen-Hotline, die haben wir euch in den Shownotes verlinkt.
Ey, ich war letzte Woche im Südwesten von Frankreich, so ungefähr in der Nähe von Bordeaux, hab einen richtig schönen Surfurlaub gehabt, wir hatten richtig Glück, gutes Wetter, leckeres Essen, perfekte Wellen, ja,
boah,
es war rundum einfach schön. Und trotzdem haben wir gemerkt, dass die Stimmung bei den Locals nicht ganz so unbeschwert war wie bei uns, denn auf der anderen Seite des Landes, im Südosten rund um Marseille, sind gerade heftige Waldbrände. Aber nicht nur in Südeuropa brennt es aktuell heftig, sondern auch bei uns in Deutschland gibt es schwere Waldbrände, vor allem in Thüringen und Sachsen. Rund 2100 Hektar sind dort von den Bränden betroffen. Das ist eine Fläche so groß wie fast 3000 Fußballfelder. Wie die Situation vor Ort war, das erzählt uns Reiko Riedel. Er ist einer von vielen freiwilligen Feuerwehrmännern und ist gerade in Sachsen im Einsatz.
Hallo, hier ist Reiko von der Freiwilligen Feuerwehr Zeithain. Wir sind zurzeit in der Gorischheide im Einsatz, im Großeinsatz seit Vorige Woche Dienstag, dem 1. Juli, brennt dort mittlerweile auf der gesamten Fläche der Gorischheide der Wald und die Heidelandschaft. Wir haben einen Schadensbereich von über 2000 Hektar zu verzeichnen. Zwischenzeitlich herrschte Katastrophenalarm für unsere Region, der jetzt wieder zurückgenommen ist, sodass das Feuer ist weitestgehend gelöscht. Die große Gefährdung ist gebannt, aber wir sind immer noch dabei, mit mehreren Tanklöschfahrzeugen und Löschfahrzeugen im Umfeld die Heide zu sichern und kleinere Glutnester, kleinere Feuer, die immer noch vorhanden sind, zu bekämpfen und abzusichern, dass diese sich nicht nach außen ausbreiten können.
Ja, vielen Dank an Reiko für deine wichtige Arbeit. Und ja, auch wenn es in seinem Einsatzgebiet der Katastrophenalarm teilweise aufgehoben wurde, die Zahl der Waldbrände in Deutschland steigt. Von 2006 bis 2024 gab es in Deutschland bis Anfang Juli durchschnittlich 3 Waldbrände. Dieses Jahr sind es Anfang Juli schon 28. Der EU-Klimadienst Copernicus sagt, Europa ist der Kontinent, der sich am schnellsten erwärmt und gerade sein wärmstes Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung erlebt hat. Ja, ey, ganz schöne Scheiße, aber ich merke selber, wie ich bei dem Thema, wenn das in meiner Timeline aufpoppt, einfach wegswipe, weil, also klar, Klimawandel ist real, aber immer nur Katastrophenmeldungen reinziehen, das packe ich auf Dauer einfach nicht und ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen das Gefühl, dass ich da einfach auch abstumpfe.
Ich glaube, das ist bei dem Medienkonsum auch so schon fast normal, aber ich finde es ehrlich gesagt so krass, wie deutlich wir mittlerweile den Klimawandel spüren, nicht nur auf den Timelines, wie du es gesagt hast, sondern halt weltweit und auch vor unserer Haustür. Ich meine, Thüringen brennt und der Wind hat den Rauch ja auch von Thüringen und Sachsen nach Berlin geweht. Das finde ich halt schon krass.
Ja, voll. Also gerade ich als NRWler habe das damals zwar bei der Flutkatastrophe im Ahrtal extremst mitbekommen, weil auf einmal war es greifbar und Leute aus dem eigenen Umfeld waren betroffen. Genau dann war eben Klimawandel das dominierende Thema. Aber ich würde mir eigentlich wünschen, dass man nicht erst dann drüber redet, wenn die Katastrophe vor der eigenen Haustür ist. Und ehrlich gesagt schließe ich mich da auch selbst mit ein.
Safe. Und da spielt aber natürlich auch unsere Politik eine Rolle. Also, safe. I hate to bring this up again. Aber der Haushaltsentwurf 2025, so, der hätte Klimaschutz auch ein bisschen präsenter sein können. Und ich meine, unsere Wirtschaftsministerin, die hat irgendwie gemeint, wir müssten mit unseren Klimazielen flexibler sein. Wobei ich mir halt direkt gedacht habe, so, yo, wir reden halt die ganze Zeit in diesem Haushaltsentwurf über Zukunftsfähigkeit. So, this is about the future. Welche Zukunft haben wir denn, wenn wir jetzt die Klimaziele so noch ein bisschen flexibler gestalten?
Klar.
Die Frage kam da auf jeden Fall auf bei mir.
Ja, bei mir stellt sich tatsächlich jetzt gerade die Frage, insbesondere jetzt, wo wir einen Regierungswechsel haben und die Grünen nicht mehr Teil der Regierung sind, wer in der Großen Koalition jetzt die Verantwortung übernimmt bezüglich des Klimawandels.
So, und was wäre ein Wochenrückblick im Jahr 2025 ohne ein Trump-Update?
Er gehört dazu einfach.
Er gehört dazu. Ich kann mir das ja auch nicht mehr vorstellen. Donald Trump hat diese Woche Israels Premierminister Benjamin Netanyahu in Washington empfangen. Und das, während dessen Regierung für Aufregung gesorgt hat. Netanyahu plant nämlich ein gigantisches Lager in den Trümmern der Stadt Rafah im Gazastreifen. 600.000 Menschen sollen in dieser in Anführungszeichen humanitären Stadt untergebracht werden. Aber wer einmal drin ist, der soll nicht mehr rauskommen. Der israelische Menschenrechtsanwalt Michael Swart sagte dem Guardian, das geplante Lager verstoße eindeutig gegen das Völkerrecht und sei eine Blaupause für Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und meanwhile präsentiert sich Netanyahu dann in Washington als Botschafter des Friedens und sorgt vor allem mit einem symbolischen Moment für ganz viel Aufsehen. Netanyahu überreicht Trump die Kopie eines Schreibens, in dem er Trump für den Friedensnobelpreis nominiert. Genau der Trump, der letzte Woche sein Alligator Alcatraz in den Medien gepusht hat, das Platz für 3000 Migranten in nicht menschenwürdigen Umgebungen bieten soll und von Alligatoren umgeben ist. Ja, ausgerechnet dieser Dude. Es schien so, als wäre er als erstes ziemlich überrascht und dann ziemlich geschmeichelt.
Ja, ich glaube, dem hat das Geschenk schon echt gut gefallen, ne? Also noch ein bisschen besser sogar als das Geschenk von Merz mit der Geburtsurkunde vor ein paar Wochen. Aber ehrlich gesagt, ob das Trumps Chancen verbessert hat, mag ich zu bezweifeln. Ich meine, Netanyahu hat ja selbst einen Haftbefehl vom Internationalen Gerichtshof am Laufen. Und wenn der jetzt Trump nominiert, senkt das, glaube ich, vielmehr eher Trumps Chancen. Jackson auf den Friedensnobelpreis, auch wenn der ihn mit Sicherheit gerne hätte.
Friedensnobelpreis hin oder her, Trump kann Netanyahus Support gerade ziemlich gut gebrauchen, weil sein ehemaliger Bestie Elon Musk hat diese Woche angekündigt, seine neue Partei zu gründen. Die Amerika-Partei gegen Trump. Ja, der Musk und Trump-Beef ist diese Woche auf jeden Fall auch in die nächste Runde gegangen.
Ja, ich finde es super interessant, was da gerade abgeht. Also, ich habe mich so ein bisschen gefragt, was hat das jetzt zu bedeuten mit der angekündigten Neugründung einer Partei von Musk? Wirklich selbst Präsident werden kann Musk ja nicht, weil er nicht in den USA geboren worden ist. Und auch eine Mehrheit im Kongress kriegen könnte ehrlich gesagt schwierig werden. Musks neue Partei könnte aber die Republikanische Partei in den Midterms, also den Zwischenwahlen 2026, wichtige Stimmen kosten, wovon dann am Ende die Demokraten profitieren könnten. Und mit dieser Drohkulisse könnte Musk Trump und eben die Republikaner dann wiederum mehr oder weniger erpressen.
Die Drohkulisse, die Intrigen, alles so kalkuliert, das hört sich einfach an wie die Storyline von House of Cards oder sowas. Aber ich sag ja immer, die besten Geschichten schreibt das Leben. Aber wenn es in ein paar Jahren eine Doku-Serie über genau diesen Beef geben sollte, dann wird die ja sowas von gebingewatcht.
Auf jeden Fall. Ich habe House of Cards schon geliebt und das ist next level.
Das ist nothing ever competes with Trump und Elon Musk tatsächlich. Ey, du hast ja vorhin erzählt, dass du in Frankreich warst und yes. Seit dieser Woche kann man wieder in der Seine schwimmen. Mhm. Das erste Mal seit 1923 tatsächlich, also abgesehen von der Olympiade, ja. Aber warst du auch ein bisschen in der Seine abtauchen?
Ey, nee, tatsächlich nicht. Also wir sind sogar durch Paris durchgefahren, aber es war Nacht und ehrlich gesagt hätte ich auch ein bisschen Paranoia im Moment in Flüssen und Seen zu schwimmen. Also nicht, dass da irgendeine Wels-Gang auf Rache aus ist für ihren gefallenen Bruder. Deshalb, ich habe mich schön ferngehalten davon.
Juri, die Wels-Gang und die Wels insgesamt, die lassen mich einfach nicht los. Aber same. Ehrlich gesagt, bundesweit scheinen die niemanden loszulassen. Vor etwas mehr als 3 Wochen hat die Polizei in Bayern ja einen Wels erschossen. Und mittlerweile gab es noch einen Wels-Angriff im selben See. Und seitdem rastet das Internet komplett aus.
Das hier ist eine Rebellion. Das hier ist der Anfang einer neuen Zeitrechnung. Die der Welse. Diese Welse wurden aktiviert. Diese Welse werden jetzt anfangen.
Muss nur noch kurz den Fels retten. Danach flieg ich zu dir. Paar Polizisten in den See slappen. Hoff ich lande nicht auf dem Revier, weil es passiert so viel.
Und die Fleischwunden, die dir ein Wels zufügen kann, die will ich sehen. Auch mit 2 Metern. Digga, der hat Schmirgelpapier im Mund. Da war einfach jemand zu dumm zum Weglaufen. Also so dämlich kann man nicht sein.
Ey, und dieser Typ von TikTok, der weiß schon, worüber er redet. Also ich hab das auch mal recherchiert. Und ein Wels, der hat zwar Zähne, aber das sind wie so kleine Bürsten und die sind auch nach hinten gerichtet. Also die zeigen nach hinten. Damit versucht er dich dann festzuhalten, aber nur damit er dich dann einsaugen kann. Also zerschneiden oder so richtig so zerfleischen, das kann der gar nicht. Und deshalb ist natürlich auch kein Wunder, dass bei so viel Rumgesauge von so einem Wels, dass es bei dem ersten Vorfall am Brombachsee wohl eher nach einem Knutfleck aussah, als nach so einem Raubtierangriff.
Er klingt auch gar nicht so schmerzhaft.
Was ist inzwischen passiert? Es wurde eine Gedenkstätte errichtet in Regensburg. Ehrensburg. Und meanwhile geht ein Bild viral von irgendeiner Sigrid, die diesen Wels gegessen hat. Total stolz. Und das LKA ermittelt auch schon, ob das ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz ist. Deutschland ist geteilt.
Wohingegen Deutschland geeint ist, ist beim Support unseres DFB-Teams. Am Samstag trifft nämlich die deutsche Frauennationalmannschaft im letzten Gruppenspiel der Frauen-EM auf Schweden. Beide Teams sind eigentlich schon sicher in der K.O.-Runde, aber es geht halt noch um den Gruppensieg. Und die DFB-Elf muss bittererweise auf ihre Kapitänin Julia Gwin verzichten. Die hat sich bereits im ersten Gruppenspiel verletzt, aber ich hoffe so ein bisschen. Also so ein Rückschlag kann ja nochmal so ungeahnte Kräfte freisetzen, weißt du? Und dass die jetzt so für ihre Kapitänin zocken und
Adrenalin, man kann alles unter Adrenalin.
Ich hoffe auch, die packen das auf jeden Fall und ich drücke denen die Daumen am Samstag gegen Schweden und ich bin auch überzeugt, dass sie noch ganz, ganz weit im Turnier kommen werden.
Die Woche nach Redaktionsschluss.
Der Bundestag hat am Donnerstag eine Kommission zur Aufarbeitung des Umgangs mit der Corona-Pandemie beschlossen. Dem Gremium sollen 14 Bundestagsabgeordnete sowie 14 Sachverständige angehören. Zusammen sollen sie aus der Aufarbeitung der Covid-19-Pandemie auch Lehren für den Umgang mit künftigen Pandemien ziehen. Die russische Armee hat die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht zu Donnerstag erneut in mehreren Wellen mit Drohnen und Raketen angegriffen. Im Zentrum der Stadt war heftiges Flugabwehrfeuer zu hören. Gut ein Dutzend Explosionen von mutmaßlichen Flugabwehrraketen haben die Stadt erschüttert. Eigentlich sollte der Bundestag heute über 3 neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht abstimmen. Bei dieser ist es nun aber zu einem Eklat gekommen, denn zu den Kandidaten zählt auch die Juristin Frauke Brosius-Gersdorf. Neben grundsätzlichen Bedenken in der Unionsfraktion wurden nun auch Plagiatsvorwürfe gegen die Kandidatin der SPD laut. Die Richterwahl wurde vertagt. Hört unbedingt nächste Woche rein, da rollen wir das ganze Thema nochmal für euch auf.
Ey ja, ich glaube, wir sind jetzt schon am Ende angelangt. Es war mir wieder eine große Ehre, mit dir hier zu sein. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Nächste Woche sind dann wieder Sissi und Adrian für euch da. Und ja, was bleibt zu sagen?
Bis dahin auf jeden Fall ein schönes Wochenende, bleibt geschmeidig und passt bitte auf die Wäsche auf.
Auf jeden Fall.
Die haben es nötig.
Die Woche. Der Funk-Podcast über was die Woche wichtig war.